Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Im Studio ist Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Welche Folgen hat der Ölpreisabsturz fürs Tanken und Heizölkaufen? Dazu gleich mehr. Außerdem im Programm: Die Weltbank finanziert im Zusammenhang mit einem Ölförderprojekt in Guyana. Dazu ein Gespräch mit Moritz Schröder-Terre von Urgewalt. Klimaschutz in Trumps Vorgarten. Die erste US-Stadt verbannt fossile Brennstoffe. Für Umwelt und Gemeinwohl. Wissenschaftler kritisieren die Reformpläne im Hinblick auf die EU-Agrarpolitik. Ein Interview mit dem Agrarökonom Sebastian Lackner von der Universität Rostock. Und im Verbrauchertipp beschäftigen wir uns mit Smartphone-Tarifen. Kein Geld für Ölförderprojekte nach 2019, das hat die Weltbank versprochen. Nun zahlt sie aber mehr als 50 Millionen Dollar für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit einem Ölfeld vor der Atlantikküste Guyanas in Südamerika. Der US-amerikanische Mineralölkonzern Exxon fördert dort schon Öl. Jetzt soll weiter gebohrt werden. Am Telefon ist Moritz Schröder-Terre, Sprecher der Nichtregierungsorganisation Urgewalt. Guten Tag, Herr Schröder-Terre.
Guten Tag, hallo.
Wie ist die aktuelle Situation in Bezug auf das Ölfeld in Guyana?
Na, es gibt eine Reihe von Ölfeldfunden vor der Küste Guyanas und es gibt ein besonders großes Ölfeld, das nennt sich Stabroek. Und dort haben wir gesehen, dass vor kurzem Genehmigungen ermöglicht wurden für drei große Konzerne, die der jetzt konkret fördern können. Dazu gehört Exxon, also einer von zwei beteiligten US-Konzernen. Und der fördert dort zum Teil schon Öl. Und es ist ein riesiges Ölfeld, um das es geht, was, wenn allein nur die Hälfte der dortigen Reserven gefördert und verbrannt werden würden, würde es in etwa 1 Milliarde Tonnen von CO2 verursachen. Also das wäre ein riesiger Schlag für den weltweiten Klimaschutz.
Spielt die Tatsache, dass der neue Weltbankchef ein US-Amerikaner ist, eine Rolle im Zusammenhang mit der Finanzierung?
Der Pass sozusagen des Weltbankpräsidenten spielt da jetzt erstmal natürlich keine Rolle. Aber wir wissen schon, dass der amtierende Weltbankchef David Malpass, der vergangenes Jahr ins Amt gehievt wurde, auch mit Hilfe von Donald Trump, dass der eher auf Seiten der Fossilkonzerne steht, denn auf Seiten einer klimafreundlichen Entwicklung. Das ist etwas, was wir vergangenes Jahr schon sehr stark kritisiert haben als Urgewalt. Und von daher ist das natürlich überhaupt nicht hilfreich. Wir wissen auch, dass die Weltbank auf der anderen Seite auch Personal hat, was daran glaubt, dass die Bank Ländern helfen kann, auf einen fossilfreien, auf einen klimafreundlichen Pfad zu kommen. Aber solche Projekte, wie wir das jetzt in Guyana sehen, wo die Weltbank involviert ist, das ist natürlich genau das Gegenteil. Und das trägt schon die Handschrift von David Malpass als US-Bürger und sozusagen US-Gesandter an der Weltbankspitze.
Hat die Weltbank mit diesem Förderprojekt ihr Versprechen gebrochen?
Ja, auf jeden Fall ein ganzes Stück weit, weil wir haben ja gesehen, dass die Weltbank über 50 Millionen Dollar vergeben hat, die eben in die Richtung Guyana bringen, dass es diese Ölfelder ausbeuten können soll. Und wir haben vor kurzem jetzt auch in der Recherche festgestellt, dass die Weltbank da sogar einem Rechtsberatungsunternehmen Gelder zuschaufelt, die auch als regelmäßigen Kunden Exxon haben, also genau ein Ölkonzern, der jetzt auch bei diesen Ölfeldern involviert ist. Ein klarer Fall von Interessenskonflikt. Und wenn es um das Klima geht, dann muss man ganz klar sagen, dass die Weltbank hier natürlich genau das Gegenteil tut, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen Länder, also gerade ärmere Länder wie Guyana, brauchen Perspektiven im Feld der erneuerbaren Energieerzeugung. Guyana selbst hat das Ziel bis 2025, hat das mal formuliert, 100% seiner Energieerzeugung basierend auf Erneuerbaren zu stemmen. Und da könnte die Weltbank mal wirklich helfen, in Entwicklungsinitiativen das zu ermöglichen und dass sie nun wirklich auf genau das andere Pferd setzen, nämlich ein riesiges Ölfeld, was das Land massiv verändern wird, was jetzt auch schon Konflikte vor Ort massiv verschärft. Das ist wirklich eine Entwicklung, die wir nicht brauchen.
Könnte es denn sein, dass unabhängig von der Ölförderung dennoch die wirtschaftliche Entwicklung in Bezug auf die alternative Energieerzeugung später finanziert wird von der Weltbank?
Das mag durchaus sein, nur es ist natürlich ein riesiger Widerspruch, dass ein Land auf der einen Seite also einen großen Erdölsektor aufbaut und zu einem der größten Erdölexporteure weltweit aufsteigen würde und man auf der anderen Seite dann Erneuerbare fördern würde. Das mag sein, das kann gut sein, dass die Weltbank das tut. Wir haben aber in den vergangenen Jahren gesehen, dass die großen Summen wirklich in dieses Erdöl- und Gasprojekt fließen und eben nicht in Erneuerbare. Und ja, das ist wirklich ein Kurs, da fragen wir uns, wie kann die Weltbank das argumentieren? Sie setzt da nach wie vor auf alte Methoden, Länder wirtschaftlich also in so einem großen Push umzumodeln, sage ich mal. Und das sind Rezepte der Vergangenheit, die einfach nicht mehr funktionieren und klimapolitisch auch wirklich nicht mehr in die Zeit passen. Wir haben das bei anderen Beispielen wie dem Tschad gesehen. Man kann es aktuell zum Beispiel auch in Venezuela sehen, dass das Erdöl auch nicht als Industrie geeignet ist, um ein Land auf einen positiven Entwicklungspfad zu führen, sondern dass es eher dazu führt, dass Gelder versickern, dass Korruption massiv floriert und dass gerade die ärmsten Teile der Bevölkerung, und darum geht es der Weltbank ja eigentlich, dass denen nicht geholfen wird.
Das war Moritz Schröder-Terre von der Nichtregierungsorganisation Urgewalt über ein Ölförderprojekt, das die Weltbank mitfinanziert, obwohl sie sich eigentlich von derartigen Vorhaben fernhalten wollte. Ihnen vielen Dank. Und wir bleiben beim Thema Öl. Die Preise für Rohöl sind in der Nacht binnen Minuten um 30% eingebrochen. So stark wie seit Jahren nicht mehr. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete zwischenzeitlich nur noch $30. Heißt das, Heizöl und das Auto betanken werden dauerhaft billiger? Einschätzungen von Viktor Goitka aus dem ARD-Börsenstudio.
Das Öl, der wichtigste Rohstoff der Welt. Er ist heute das Thema im Börsenfernsehen.
Oil prices plummet as OPEC and Russia face off in a price war.
Der Ölpreis, sagt die Reporterin, fällt in die Tiefe, weil das Ölkartell OPEC und Russland sich einen Preiskampf liefern. 30% fällt der Preis in nur wenigen Minuten diese Nacht, denn die Saudis wollen den Markt offenbar mit Öl fluten und werben mit Kampfpreisen bei Kunden in Asien, Europa und den USA. Wohl auch, weil sich Saudis und Russen Ende der vergangenen Woche bei der Sitzung des Ölkartells OPEC Plus in Sachen Öl nicht handelseinig geworden sind, sagt Robert Halver von der Baader-Bank.
Es ist einfach die Wut der Saudis, dass die Russen und andere OPEC-Länder nicht bereit waren, bei Ölförderkürzungen mitzumachen. Und jetzt möchte Saudi-Arabien zeigen, wer Herr im Ölhaus ist. Und sie versuchen jetzt dramatisch dazu zu zwingen, bei Ölförderkürzungen auch mitzumachen.
Schon in den vergangenen Tagen hat der Ölpreis nachgegeben und mit ihm der Benzinpreis. Ein Liter Super E10 kostet mehrere Cent weniger als noch vor 4 Wochen. Robert Halver, freut's.
Das Tanken erfreut einen natürlich. Wenn man jetzt über die Autobahn fährt oder über die Landstraße und sieht, dass die Ölpreise sinken, das ist ja schon ein positiver Effekt.
Doch Ölexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank kann sich nicht ausgelassen freuen. Schließlich deutet der Ölpreisverfall auf eine Krise am Ölmarkt hin. Und ob die Verbraucher den niedrigen Spritpreis genießen können, ist auch unklar.
Ob jetzt wir mehr mit dem Bus, Bahn oder dem Auto reisen, wage ich auch zu bezweifeln, weil natürlich auch viele jetzt zu Hause bleiben sollten, unter Quarantäne, auch sagen sich wahrscheinlich eher mehr und mehr Geschehen auf online verlagern wird. Also aktuell ist es sehr schwer, tatsächlich noch das Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
Beim Heizöl zeigt sich der Preissturz am Ölmarkt sofort. 100 Liter Heizöl sind laut Online-Vergleichsportalen bei einer normalen Lieferung jetzt 6 € günstiger als noch am Wochenende. Manche Portale sind schon gar nicht mehr erreichbar, weil so viele Menschen ordern wollen. Und trotzdem rät Hermann-Josef Tenhagen vom Verbraucherportal Finanztipp, vergleichen ist wichtig.
Der Unterschied zwischen einem preiswerten Heizölanbieter und einem teuren macht 10 Cent pro Liter leicht aus. Gibt auch schon mal 15 Cent pro Liter. Und wenn man 3000 Liter tankt und das sind 10 Cent pro Liter, sind es 300 €. Bei 15 Cent wären es sogar 450 € als Unterschied. Das lohnt sich also wirklich, da mal ein bisschen zu vergleichen.
Das war der Bericht von Viktor Goitka über mögliche Auswirkungen abgestürzter Rohölpreise. Rigoroser Klimaschutz in Trumps Vorgarten. Ein Vorort von Washington will als erste US-Stadt verbieten, fossile Brennstoffe zu nutzen. Die liberale Hochburg Tacoma Park in Maryland ist schon seit Jahrzehnten atomfreie Zone. Nun will sie bis 2045 Gasheizungen, Gasleitungen und reguläre Tankstellen verbannen. Diese Klimaschutzinitiative ist ein besonders drastisches Beispiel für Kommunen, die das Thema Klimawandel anders sehen als die US-Regierung. Aber die Initiative ist umstritten, denn auf die Bewohner kämen erhebliche Investitionskosten zu. Julia Kastein informiert.
Eine kleine Autowerkstatt samt Tankstelle im Stadtzentrum von Tacoma Park in Maryland. Auf den ersten Blick sehen die vier Zapfsäulen ganz normal aus. Doch diese Tankstelle ist die erste in den USA, an der man ausschließlich Strom tanken kann.
It's very simple, man. So what happens is you come with your electric car.
Funktioniert ganz einfach, demonstriert Tankwart Depeshwar Doley, ein kleiner Mann mit schwarzer Basecap und dunkler Sonnenbrille. Kreditkarte reinstecken, Zapfhahn ans Auto und los geht's. $2.50 Basisgebühr, dann 20 Cent pro Minute Strom. Während Doley erklärt, fährt hinter ihm eine Frau in einem großen SUV vor, steigt aus, starrt lange verwirrt auf das Display der Zapfsäule und fährt mit ihrem Verbrennungsmotor wieder davon. Das passiert andauernd, schmunzelt der Tankwart. An manchen Tagen hat er gar keine Stromkunden und richtig Geld verdient er mit seiner Tankstelle bislang auch nicht. Für die Umrüstung hat er einen Zuschuss vom Bundesstaat Maryland bekommen und, meint Doley, es sei ja für eine gute Sache. Wenn es um Klimaschutz geht, ist Tacoma Park dem Rest der USA und vor allem der Trump-Regierung weit voraus. Schon 2000 verabschiedete die Stadt mit rund 18.000 Einwohnern ihren ersten Klimaplan, um jetzt nochmal nachzulegen. Bis 2045 will dieser legendär liberale Vorort von Washington den Verkauf von fossilen Brennstoffen im Stadtgebiet komplett eliminieren. Und schon bis 2035 soll die Stadt klimaneutral sein. Gina Mathias ist die Nachhaltigkeitsmanagerin von Tacoma Park. In den nächsten Jahren sollen beispielsweise Hausbesitzer verpflichtet werden, ihre Gas- oder Ölheizung, Boiler oder den Herd auf Geräte umzustellen, die keine fossilen Brennstoffe verheizen. Die beiden Benzintankstellen im Stadtgebiet sollen zu Aufladestationen werden. Außerdem sollen für Häuser Energiepässe und Mindesteffizienzstandards eingeführt werden. Wer nicht mitmacht, wird mit Geldbußen belegt.
Ich sehe es bei meinen Kollegen im ganzen Land. Die Städte versuchen, die Lücken zu füllen, die die Regierung lässt. Es sind ohnehin die Kommunen, die Klimaschutz umsetzen müssen. Und insofern sind wir auch die richtige Stelle, um neue Initiativen zu starten oder auszuprobieren.
Die meisten Bewohner von Tacoma Park unterstützen den Plan für vergleichsweise rigorosen Klimaschutz. Aber natürlich sind nicht alle begeistert, zumal die Umrüstung pro Haus bis zu $25.000 kosten könnte. Bei einer Anhörung im Stadtrat erklärte eine Bewohnerin, natürlich sei Klimaschutz wichtig, aber ihr Haus auf klimaneutral umzurüsten, das könne sie sich kaum leisten.
Hausbesitzer zu zwingen, für die Umrüstung $1.500 bis $4.000 zu blechen, ist einfach unsensibel und drakonisch. Ich habe ein mittleres Einkommen und musste gerade tausende Dollar in meine Zahnbehandlung stecken. Jetzt noch $4.000 dafür auszugeben, wäre schwer. Und wenn ich Kinder hätte oder weniger verdienen würde, wäre es ganz unmöglich.
Statt Vorschriften zu machen, solle die Stadt lieber für mehr freiwilligen Klimaschutz werben. Dafür aber sei es jetzt zu spät, widerspricht Nachhaltigkeitsmanagerin Mathias.
The time of voluntary programs are over.
Die Zeit der freiwilligen Maßnahmen ist vorbei. Wenn das funktionieren würde, würden wir jetzt nicht in der Klimakrise stecken.
Keine fossilen Brennstoffe mehr in Tacoma Park ab 2045. Das ist der Plan dieser amerikanischen Kommune. Welche Art Landwirtschaft will die EU? In Kürze wird über die Förderrichtlinien für die kommenden 7 Jahre entschieden. Die Unterstützung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums macht etwa ein Drittel des EU-Etats aus. Es geht also um eine Menge Steuergeld. Im vorigen Jahr waren es 58 Milliarden Euro. 21 Forschende haben vor einiger Zeit ein Positionspapier verfasst, in dem sie die aktuellen Reformvorschläge der EU-Kommission als unzureichend bewerten. Sie kommen vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung, vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und von der Universität Rostock. Und in Rostock ist Sebastian Lackner am Telefon. Er ist Professor für Agrarökonomie. Guten Tag, Herr Lackner.
Ja, schönen guten Tag, Frau Kuhlmann.
Mehr als 3600 Wissenschaftler haben ihr im Internet veröffentlichtes Positionspapier seit dem vergangenen Herbst unterzeichnet. Sie monieren darin, wissenschaftliche Erkenntnisse würden zu wenig berücksichtigt. Im Positionspapier sind 10 Maßnahmen aufgelistet, an denen sich die gemeinsame Agrarpolitik orientieren sollte. Was ist Ihnen denn am wichtigsten?
Ja, am wichtigsten ist uns ganz grundsätzlich, dass wir mit der Agrarpolitik einen Umbau in der Landwirtschaft fördern. Wir sehen ja als Wissenschaftler die drängenden Probleme im Umweltbereich. Wir sehen, dass aus der Gesellschaft heraus Erwartungen an die Landwirtschaft formuliert werden. Und auf der anderen Seite sehen wir viele Landwirte, die frustriert sind, die demonstrieren und die das durchaus zu Recht. Und ich denke, wir könnten die Agrarpolitik viel stärker nutzen, um hier beide Dinge in Einklang zu bringen und einen Umbau zu unterstützen. Und dafür müssen wir aber umsteuern. Wir geben im Moment 40% in der Agrarpolitik für Direktzahlungen aus. Die Direktzahlungen hatten mal den Zweck, große Reformen abzufedern für den Sektor. Aber die großen Reformen, die sind lange vorbei. Und im Moment fehlt uns für diese Direktzahlungen fehlen uns die Argumente. Wir stellen auch fest, dass sie einkommenspolitisch nicht vernünftig wirken, weil der größte Teil der Direktzahlungen an die Landeigentümer weitergereicht wird und den Betrieben bzw. den landwirtschaftlichen Haushalten nicht zur Verfügung stehen. Und die Direktzahlungen wirken auf die Bodenmärkte. Das heißt also, wir haben hier ein völlig falsches Instrument, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen.
Ein Problem vor allem für kleinere Landwirte, die Land pachten wollen, müssen Flächen nehmen, die Investoren gehören. Und dort, Sie hatten es gerade erwähnt, landen dann oft auch die EU-Subventionen. Wie ginge es denn anders?
Naja, man müsste erstmal ganz grundsätzlich sich auf einen größeren Übergangszeitraum verständigen und auch ankündigen, dass man an diesem sehr einseitigen Instrument nicht festhalten will. Im Moment kann jeder Investor, der in Land investieren kann, und Investoren investieren in Land, weil die EZB-Politik niedrige Zinsen vorsieht und eben Land auch als Spekulationsobjekt interessant ist, kann jeder Investor sicher sein, dass er pro Hektar pro Jahr 260 Euro bekommt. Und das heizt natürlich neben anderen Faktoren so ein bisschen die Bodenmärkte an. Und Sie hatten es angesprochen, weniger wettbewerbsfähige und kleine Betriebe beschweren sich natürlich, dass sie benachteiligt sind. Und auch das ist etwas, was man sehr viel mehr auf dem Schirm haben müsste.
Die Umweltanforderungen seien unzureichend, kritisieren Sie, und sie könnten durch die aktuellen Reformvorschläge, die die EU macht, weiter aufgeweicht werden. Was bedeutet das konkret?
Naja, konkret sehen wir auf der einen Seite, dass die Kommission sehr, sehr große Umweltambitionen formuliert. Und wenn man sich dann die Instrumente im Einzelnen anguckt, dann stellt man fest, es ist eigentlich völlig unklar, wie diese Ambition erreicht werden soll. Die Mitgliedstaaten bekommen sehr viel mehr Flexibilität einerseits. Andererseits ist eben überhaupt nicht, sagt die Kommission überhaupt nicht, wie genau die Mitgliedstaaten ihre Flexibilität nutzen sollen. Das ist das eine. Das heißt also, es nützt gar nichts, wenn ich eine grüne Architektur formuliere und dann nicht sage, wie das genau umgesetzt werden soll. Und das Zweite, was wir auch extrem kritisch sehen, ist, dass die Kommission eine höhere Kürzung bei dem Programm ländlicher Entwicklung vorschlägt. Das sehen wir vor allem deshalb kritisch, weil diese die etablierten Agrarumweltprogramme enthält. Und das sind eigentlich die Programme, die bisher ganz gut funktioniert haben.
Wissenschaftler fordern eine Reform der EU-Agrarpolitik, und dazu hörten Sie Erläuterungen von Sebastian Lackner, Agrarökonom an der Universität Rostock. Auf Wiederhören, Herr Lackner, danke.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer bietet den günstigsten Preis oder das beste Netz? Wer jetzt einen passenden Mobilfunktarif sucht, der sollte schon den nächsten Jahreswechsel mit im Blick haben. Denn das 3G-Netz wird spätestens ab 2021 nach und nach abgeschaltet. Sind dann ein neuer Vertrag oder sogar ein neues Smartphone fällig? Dem ist die Stiftung Warentest nachgegangen und Dieter Nürnberger fasst deren Erkenntnisse zusammen.
Rund 20 Jahre wurde 3G als mobiler Datenübertragungsstandard genutzt. Doch nun haben beispielsweise die Anbieter Telekom, Telefonica und Vodafone die Abschaltung für den Jahreswechsel 2021 angekündigt. Für die meisten Handy- oder Smartphone-Nutzer ist dies kein Problem, denn mit 4G, auch LTE genannt, ist das Nachfolgenetz längst in Betrieb. Das gilt allerdings nicht für alle Geräte. Manch ältere und einfache Modelle sind nach der Abschaltung von 3G nicht mehr zu nutzen. Ein Blick auf das Display des Smartphones schafft Klarheit. Steht dort bereits LTE oder 4G, muss nichts unternommen werden. Ansonsten sollte unter Netzeinstellungen nachgeschaut werden. Ist der Menüpunkt LTE dort vorhanden, muss er lediglich aktiviert werden, sagt Peter Knag von der Stiftung Warentest.
Nur wenn das nicht möglich ist, wenn das Telefon diese Option gar nicht zeigt, dann muss eben das Telefon gewechselt werden. Und wenn die Option ausgegraut ist, also man sieht schon, dass das Telefon will, aber durch die Telefonkarte nicht kann, dann muss man mit seinem Anbieter reden und eine neue Karte oder einen neuen Vertrag machen.
Wer einen neuen Tarif braucht, kann gewöhnlich zwischen einem sogenannten Prepaid und einem Vertragstarif wählen. Wichtig sind das Datenvolumen und die Datenrate. Wer beispielsweise öfter Videoclips anschauen will, braucht mindestens 2 GB Datenvolumen. Die Datenrate betrifft die Download- und Upload-Geschwindigkeiten. Für Peter Knag kommt es auf ein ordentliches Datenvolumen an.
Wir sind jetzt bei 4 GB und 13 Euro. Das ist so eine Messlatte, wo man sich mal orientieren kann. Wer mehr will, muss auch mehr zahlen. Und dann hat man die Frage, wie viel Datenrate, also das Tempo beim Surfen will ich haben. Und das ist schwerer zu durchschauen. Teurere Verträge bieten eine theoretisch höhere Datenrate. Aber wenn ich mir die Funkzelle mit vielen teile, habe ich da eh nichts von. Ich würde da weniger drauf schielen, als vielmehr aufs Datenvolumen.
Auch in dieser Untersuchung zeigte sich, dass bei günstigen Prepaid-Tarifen die Datenübertragungsraten mit oft nur rund 20 Megabit je Sekunde aufs Handy kommen. Vertragstarife sind meist schneller. In den meisten Prepaid- und auch Vertragstarifen lässt sich zudem zusätzliches Datenvolumen hinzukaufen. Vor allem Prepaid-Tarife sind schwierig zu vergleichen. Bei den meisten Anbietern fallen bei Vertragsabschluss einmalige Kosten von rund 10 Euro an, aber nicht bei allen. Die günstigsten Verträge für LTE mit Vertragsbindung gehen ab rund 7 Euro pro Monat los. Warentester Peter Knag.
Telekom und Vodafone sind deutlich teurer als O2, weil die im unteren Preissegment eben räubern. Und jede Menge Altverträge sind gar nicht so gut bestückt. Also allein deswegen könnte man unter Umständen mal über einen Wechsel nachdenken.
Zumindest dann, wenn sich neue Tarife mit jeweils besseren Datenvolumen und Datenrate von den Altverträgen deutlich unterscheiden. Das aktuelle LTE-Netz wird nach und nach durch einen neuen Mobilfunkstandard ergänzt. Ist es also sinnvoll, diese Option bereits jetzt mitzubuchen? Warentestexperte Peter Knag winkt ab.
3G, das jetzt abgeschaltet wird, das hat 20 Jahre Bestand gehabt. Und das LTE-Funknetz hat wahrscheinlich also noch 10 Jahre Zukunft. Dass wir da jetzt noch nicht hingehen müssen, denn im Moment ist es noch besonders teuer, 5G ins Smartphone und in den Tarif mit reinzunehmen.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Weltweit ist die Kohleverstromung im vergangenen Jahr um 3% gesunken, was zu einem Rückgang der CO2-Emissionen im Strombereich um 2% führte. Das steht in der Global Electricity Review des britischen Klima-Thinktanks Amber. Heute ist die Studie veröffentlicht worden. In der EU ging die Kohlestromerzeugung 2019 um 24% zurück, in den USA um 16%. Um die Corona-Krise geht es gleich in den Informationen am Mittag mit Christine Heuer. Soweit Umwelt und Verbraucher. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.